Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Es ist noch nicht abzusehen, welche welthistorischen Folgen der Krieg in Osteuropa haben wird, die Flüchtlingsströme, die Energieengpässe. Aber im Hintergrund dieses schlimmen aktuellen Geschehens steht ja unverändert das ökologische Großproblem oder die Probleme, Klimakatastrophen, Artenschwund, Ressourcenerschöpfung. Die Zukunft der natürlichen Systeme ist von unserer Art zu produzieren abhängig geworden, zu konsumieren, von unserer Lebensweise. Wir treten ein in eine neue Epoche, sagt man, das Anthropozän. Und das heißt, wir Menschen, wir Gesellschaften müssen die Bewirtschaftung der Erde auf Dauer in Regie nehmen. Und das heißt, wir brauchen eine neue soziale und wirtschaftliche Ordnung. Und das heißt ja in letzter Instanz auch, wir müssen unserem Staat eine neue Verfassung geben. Das sagt jedenfalls mein Gesprächspartner Jens Kersten. Jens Kersten, Sie haben den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. In den vergangenen Jahren haben Sie sich schon mit einigen Problemen, mit einigen gesellschaftlichen Umbrüchen dieser Zeit beschäftigt. Arbeit 4.0 haben Sie ein Buch geschrieben. Da geht es um die Suche nach einem Arbeitsrecht für das Zeitalter der Automation. Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, da geht es um Freiheit und Sicherheit in der Pandemie. Oder auch Schwarmdemokratie heißt ein Buch von Ihnen. Da geht es, ich verkürze mal, unter anderem um die Möglichkeit, aber auch um die Gefahren der sozialen Medien. Und seit einiger Zeit arbeiten Sie jetzt an einem Entwurf zu einem neuen ökologischen Grundgesetz. Für eine ökologische Wende, so sagen Sie, reichte es nicht mehr, einen oder einige Verfassungsartikel zu ändern oder neu zu interpretieren, sondern Sie sagen, eine ganze neue Verfassung muss her. Und Sie rufen sogar, für einen Juristen erstaunlich, zu einer Revolution unserer Verfassungsordnung auf, zu einer dritten Revolution. Juristen neigen ja eigentlich zur Nüchternheit. Deshalb meine Frage, muss es eine Revolution sein und was wäre das?
Gerade wenn man zur Nüchternheit neigt, muss man sagen, wir brauchen eine Revolution. Und zwar einfach vor dem Hintergrund der Probleme, vor denen wir ökologisch stehen. Wir sind nicht irgendwie vor dem Klimawandel, sondern wir sind mitten in der Klimakatastrophe. Wir haben ein exponentielles Artensterben auf dieser Welt. Wir vermüllen unsere Meere, auf denen unsere Plastikinseln prinzipiell schwimmen. Und wir versuchen, den Atommüll für 1 Million Jahre, wie es im Standortauswahlgesetz heißt, zu entsorgen. Und vor dem Hintergrund ist eine Evolution unserer Rechtsordnung eigentlich nicht mehr genug, um uns an diese ökologischen Gegebenheiten anzupassen.
Wieso die dritte Revolution?
Ja, man kann es ja eigentlich, wenn man das mal positiv formuliert, einfach in diesen positiven Kontext stellen. Nämlich, wir haben die bürgerliche Revolution im 18. Jahrhundert gehabt, die uns den liberalen Verfassungsstaat gebracht hat. Die industrielle Revolution hat aus dem liberalen Verfassungsstaat einen sozialen Verfassungsstaat gemacht. Und die jetzige ökologische Krise, in der wir stehen, wird zu einer ökologischen Revolution unserer Verfassungsordnung führen.
Müssen,
ja. Und ich glaube, der Punkt ist der, wenn man das so positiv erzählt, darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es doch dramatisch ist. Und insofern, wenn man noch eine Analogie machen würde, kann man das schon auch vergleichen mit den Bürgerkriegen des 16. und 17. Jahrhunderts, wo es ja auch solche katastrophalen Veränderungen der Gesellschaft gegeben hat, sodass danach die Verfassungsordnung nicht mehr die gleiche sein konnte.
Wer wären denn jetzt die Bürgerkriegsparteien?
Wer sind die Bürgerkriegsparteien? Nun ja, in der Formulierung von Thomas Hobbes waren es ja nur in diesem Bürgerkrieg wir Menschen, ja? Also sein Vorschlag aus dem Krieg aller gegen alle muss ein Vertrag eines jeden mit jedem werden. Aber heute stehen wir vor einer anderen Situation. Wir müssen den Frieden mit der Natur herstellen und die Natur wird nicht mit uns verhandeln. Und das ist ganz anders. Das heißt, wir müssen uns mit unserer Verfassungsordnung an die ökologische Entwicklung anpassen. Das macht es zu einer so großen Herausforderung, denn wir werden unser Leben ändern müssen.
Nun hat sich ja doch aber einiges getan in den letzten 50 Jahren oder vielleicht auf jeden Fall in den letzten 20, 25 Jahren in der sogenannten Umweltrechtsprechung. Wir haben sogar eine Verfassungsänderung ja vorgenommen, 1994, den Artikel 20a des Grundgesetzes, der da lautet, ich zitiere, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Hätte da mit ein bisschen mehr politischem Willen das nicht gereicht? Warum reicht so eine, das ist ja ein Staatsziel, was da formuliert wird, warum reicht das nicht?
Prinzipiell ist das zunächst mal gut, dass wir diese Regelung haben. Also die Umwelt zu schützen, auch durch den Staat, ist ja nichts Schlechtes. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Regelung nur einen Akteur kennt, nämlich den Staat. Niemand anders als der Staat entscheidet über den Umweltschutz, insbesondere der Gesetzgeber. Wir verwenden also in diesem Fall nicht das, was wir immer gebrauchen, wenn wir unsere Rechtsordnung dynamisieren wollen, wenn wir neue Ideen in die Rechtsordnung einspeisen wollen, neue Konflikte betrachten werden. Und das sind eben subjektive Rechte. Weder die Natur noch die Bürgerinnen und Bürger können aus diesem 20a des Grundgesetzes irgendwelche Rechte ableiten, um den Staat dazu bewegen, einen effektiven Umweltschutz zu machen. Und vor dem Hintergrund brauchen wir subjektive Rechte, also Rechte, die ökologisch ausgerichtet sind, mit der wir die Rechtsordnung in Bewegung setzen können.
Es ist ja auch ein Prinzip des Rechtsstaates, des verfassten Rechtsstaates, dass das Grundgesetz sozusagen ausstrahlen soll, zumindest auf die Rechtsordnung insgesamt. Wenn man jetzt so etwas wie, es gab ja auch so Vorstöße, das Prinzip der Nachhaltigkeit im Grundgesetz zu verankern, würde das nicht reichen, vorausgesetzt der politische Wille wäre da, wenn so etwas im Grundgesetz verankert ist und sozusagen als Aufforderung dasteht, muss man da an die Verfassung selbst dran?
Ja, man muss an die Verfassung selbst dran, weil wir mit diesem objektiven Umweltschutzziel im 20a nicht weiterkommen. Wenn Sie das Nachhaltigkeitsprinzip ansprechen, das wird ja auch mit diesem Staatsziel Umweltschutz assoziiert. Da steht ja auch drin, wir schützen die Umwelt in Verantwortung für die künftigen Generationen. Dann muss man sich aber auch ganz klar machen, Nachhaltigkeitsprinzip schützt die nachhaltige Entwicklung und nicht die Natur. Also das Schutzziel der Nachhaltigkeit ist nicht die Natur, sondern eine Entwicklung, nach der wir Juristen und Juristinnen eben sagen, wir müssen die sozialen, die ökonomischen und die ökologischen Interessen zu einem Ausgleich bringen.
Nachhaltiges Wachstum heißt es
ja. Nachhaltiges Wachstum. Und jetzt versuchen Sie einfach mal etwas Nachhaltiges über die Klimakatastrophe zu sagen oder über das Artensterben zu sagen, über die Reaktorkatastrophen von Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima zu sagen, über die Atommüllentsorgung zu sagen. Das Nachhaltigkeitsprinzip hat eben keine Steuerungswirkung mehr bei uns.
Und das geht noch davon aus, das geht noch davon aus, dass wir in der guten alten Zeit leben im Grunde.
Ja, das Nachhaltigkeitsprinzip ist letztlich ein konservatives Prinzip. Es ist kein Prinzip, mit dem man etwas gestalten kann, wenn man in einer kritischen Situation ist. Und deswegen ist meiner Ansicht nach die zentrale Frage, vor der wir stehen, was kommt nach der Nachhaltigkeit? Und da wäre mein Vorschlag eben eine ökologische Verfassungsordnung, ein ökologisches Grundgesetz.
Wir haben ja im letzten Jahr dieses Klimaurteil gehabt des Bundesverfassungsgerichts, was sich ja auf diesen Artikel 20a, von dem Sie jetzt sagen, der reicht nicht, berufen hat. Und mit diesem Urteil ist ja der Gesetzgeber gezwungen worden, die Energiewende schneller und auch geplanter zu vollziehen, als er das ursprünglich vorhatte. Mit der Begründung, hier werden die Freiheitsspielräume künftiger Generationen eingeengt. Und dieses Urteil wurde ja nicht nur von der Umweltbewegung, aber auch von vielen Juristen im Grunde schon als die große Revolution oder als die große Wende bezeichnet. Meine Frage doch nochmal, bevor wir jetzt die große Verfassungsänderung ins Auge nehmen, kann man diese Rechtsprechung nicht übertragen, auch auf andere Aspekte der Ökologie, also auf Grundwasserbewirtschaftung, auf Bodenrecht oder auf Viehzucht mit ihren Folgen? War das nicht schon eine kleine Revolution?
Ja, auf jeden Fall war das eine kleine Revolution. Ich würde sogar sagen, es ist ein Stück Verfassungswandel, denn das Bundesverfassungsgericht macht hier genau das, was wir brauchen. Es prüft nicht allein das Staatsziel Umweltschutz, sondern es kombiniert das Staatsziel Umweltschutz mit Freiheitsrechten. Ist das verallgemeinerbar? Ja, wir brauchen nicht nur in Zukunft eine intertemporale Freiheitssicherung, sondern eine intertemporale Gleichheitssicherung und eine intertemporale Teilhabegerechtigkeit. Mhm. Wir müssen das ausweiten. Aber der Stichpunkt ist, es ist nur deswegen revolutionär, weil eben subjektive Rechte ins Spiel kommen.
Diese Entscheidung im letzten Jahr ist ja auch entstanden durch die Wahrnehmung eines subjektiven Rechts. Das heißt, durch eine Klage, in dem Fall sogar von Jugendlichen, die vertreten wurden, gegen auf sie zukommende Freiheitseinschränkung. Das ist ja etwas, was Nicht-Juristen zunächst mal prima vista nicht so richtig einleuchtet, womit ich auch manchmal eben Probleme habe, dass es einer individuellen Klage bedarf, damit der Staat das tut, was er eigentlich tun sollte. Warum ist das so? Ist das eine grundsätzliche Schwäche einer liberalen Rechtsordnung, dass man immer ein subjektives Recht bemühen muss, einen Kläger braucht, damit der Staat seinen Hobbeschen Auftrag, nämlich für Sicherheit und Frieden zu sorgen, wahrnehmen kann?
Ja, ich würde das vielleicht so rumdeuten. Also der Staat ist per se eher faul und man muss ihn halt dazu bringen, Politik zu machen. Das kann man dadurch machen, dass man seine Meinung sagt, dass man demonstriert. Aber in dem Augenblick, wo sie ein subjektives Recht haben und klagen können, führt das dazu, dass die Politik sie berücksichtigt. Denn wer klagen kann, der wird auch im politischen Prozess berücksichtigt. Und wir haben das gesehen im Fall der Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Durch die Klage wird prinzipiell ein Urteil erzeugt, das dann wiederum zur Reform des zunächst mal, sagen wir es offen, total laschen Klimaschutzgesetzes geführt hat. Ist jetzt ambitionierter.
Kann man auf diesem evolutionären Weg im Prinzip weitergehen oder muss man gleich aus einem Guss eine neue Verfassung in die Gesellschaft setzen? Ich meine, Ihr Entwurfsvorschlag, der ändert ja, wenn ich das richtig gesehen habe, gleich 8 Artikel im Grundrechtsteil und baut die ganze Organisation des Staates auch ein bisschen um oder versieht sie mit neuen Pflichten. Ist das nötig, sozusagen diese Verfassung ja durchzuökologisieren? Worin besteht da der Zwang dazu?
Nun ja, der Zwang besteht prinzipiell darin, dass wir uns einfach an die ökologische Entwicklung anpassen müssen. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht noch keine Ökologisierung unserer Rechtsordnung aus. Und man muss bei allem Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht einfach auch sagen, die Ökobilanz dieses Gerichts ist bis auf dieses Urteil ja auch nicht so super. Wir müssen eben den gesamten Grundrechtsteil und den Staatsorganisationsrechtsteil Teil unserer Verfassung neu denken, um diese anthropozäne Herausforderung eben auch anzunehmen.
Ist das nötig, jetzt jedem Grundrecht eine ökologische Schutzfunktion hinzuzufügen? Oder sind das nur semantische Additionen zu etwas, was man auch grundsätzlich regeln könnte?
Ich glaube, der Punkt ist der, dass wenn man den Grundrechtsteil unserer Verfassung ökologisieren möchte, dass man da eigentlich auf 3 Instrumente oder 3 Modelle zurückgreifen kann. Das heißt, auf der einen Seite, und das ist die erste Kategorie, die wir neu einführen, wir schaffen neue ökologische Rechte. Also beispielsweise ein Recht auf ökologische Integrität, also auf eine intakte Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, ein Umweltgrundrecht oder auf Umweltinformationen. Die zweite Kategorie, die wir haben, das machen wir nicht bei allen Grundrechten, aber bei zentralen Grundrechten, dort sehen wir, dass wir klassische Grundrechte haben, setzen aber da auf der Schrankenebene an, um diese Grundrechte zu ökologisieren. Das bedeutet, die allgemeine Handlungsfreiheit und die Persönlichkeitsentfaltung, die im Artikel 2 des Grundgesetzes geregelt ist, die bekommt eben dann nicht nur eine Schranke in der allgemeinen Verfassungsordnung oder in den Rechten anderer, sondern eben auch im ökologischen Allgemeinwohl, das durch den Gesetzgeber konkretisiert wird. Die Tarifautonomie, die dient eben dann nicht nur der Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse, sondern einer sozialen und auch ökologischen Gestaltung der
damit
Arbeits-
nicht,
und
damit
Wirtschaftsverhältnisse.
Damit nicht Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich sozusagen gemeinsam bereichern können an der Ausbeutung der Natur. Das wäre der Sinn dahinter.
Das wäre der Sinn dahinter, plus die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung sagt, dass die Tarifautonomie auch eine öffentliche Gemeinwohlfunktion hat, die sie eben hier dann auch wahrnehmen muss. Und zentral ist dann natürlich die Eigentumsgarantie. Bei der Eigentumsfreiheit ist es so, dass das nicht nur ein Recht ist, sondern das ist gleichzeitig eine Grundstruktur unserer Gesellschaft. Wir begegnen uns nicht nur als Personen, sondern auch mit unserem Eigentum. Wir haben Eigentum, andere haben es. Und vor dem Hintergrund, weil das in unserer Gesellschaft als Struktur und Recht so verbreitet ist, wenn wir das ökologisieren, ist das schon ein großer Schub mit Blick auf die Transformation, die ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, wie macht man das? Und da braucht man gar nicht so viel zu ändern, weil der Artikel 14 des Grundgesetzes, der die Eigentumsfreiheit regelt, der sagt, dass der Gesetzgeber dazu aufgerufen ist, Inhalt und Schranken des Eigentums demokratisch zu bestimmen. Und dann die ganz wichtige Formulierung im 14 Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wir haben das immer als Sozialpflichtigkeit des Eigentums vor dem Hintergrund der industriellen Revolution und der sozialen Frage betrachtet. Aber nun dritte Revolution, wir müssen es ökologiepflichtig gestalten. Und da ist es auch jetzt nichts wirklich Revolutionäres. Wir brauchen nur in die Verfassungen des Freistaats Sachsen, Sachsen-Anhalts, aber auch Brandenburgs hineinzuschauen. Die haben das schon längst umgesetzt. Das heißt, wir sehen hier ein Erbe auch der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung vor und nach der Wende und der Vereinigung Deutschlands. Und da gibt es viel zu entdecken, was nicht aufgegriffen wurde, was aber sehr innovativ ist, was die ostdeutschen Verfassungen sehr stark geprägt hat und die westdeutschen Verfassungen, die, sagen wir es offen, hinken hier hinterher.
Jetzt sagen Sie, nicht nur der Gebrauch des Eigentums soll dem Gemeinwohl und der Ökologie dienen, sondern das Eigentum selbst soll ökologisch bestimmt werden. Dieser kleine Unterschied, was ist damit gesagt?
Also prinzipiell ist es so, dass eben der Gesetzgeber durch das Grundgesetz aufgerufen wird, den Inhalt und die Schranken zu bestimmen. Und das bedeutet
auch. Was ist der Inhalt des Eigentums?
Genau. Und das bedeutet, auf der Inhaltsebene hat der Gesetzgeber zunächst einmal die Möglichkeit zu sagen, ganz bestimmte Güter gehören überhaupt nicht zum Eigentum. Sie sind nicht eigentumsfähig. Das hat der Gesetzgeber bei uns auch schon längst gemacht. Nach § 4 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes ist das Wasser im fließenden Gewässer und das Grundwasser nicht eigentumsfähig. Das heißt, hier wurde das Grundwasser vor allem, weil es eben ein solches ökologisches Gut ist, aus der Eigentumsordnung herausgenommen. Und das können wir auch nur mit anderen Gütern machen und der Gesetzgeber sollte es tun.
Das ist eine ganz pfiffige Form der Enteignung.
Ja, Sie können sagen der Enteignung, aber...
Oder Vergesellschaftung.
Der Vergesellschaftung. Aber ich würde einfach sagen, es gehört mal zu nicht zum Eigentum. Wie man dann mit diesen Umweltmedien umgeht, ob man ihnen Rechte verleiht oder wie man das dann gestaltet, darüber können wir ja vielleicht noch reden. Wenn wir uns den Inhalt des Eigentums weiter anschauen, können wir dann zum Beispiel sagen, dass wenn man Eigentum an einem Tier hat, wenn die überhaupt eigentumsfähig sein sollen, muss man sie tiergerecht auch behandeln. Da würde man auch sagen, das ist keine Schranke des Eigentums an dem Tier, das gehört bereits zum Inhalt des Eigentums an einem Tier. Und dann haben wir die Schrankenregelung klassisch, keine Emissionen, keine Verschmutzung der Umwelt. Das heißt, die Eigentumsordnung ist ganz zentral. Das ist natürlich ein Streitgegenstand in einer liberalen Gesellschaft, aber wir dürfen uns natürlich die liberale Gesellschaft nicht mehr nur liberal-liberal vorstellen. Sie ist sozialliberal, sie ist sozial-ökologisch liberal. Wir verändern uns und wir müssen, oder unsere Umwelt verändert sich und wir müssen unsere Verfassung dahin mitnehmen.
Jetzt könnte man meinen, mit einer solchen Ökologisierung des Eigentums oder auch anderer Grundrechte wäre die Sache schon getan. Aber Sie gehen ja jetzt noch einen Schritt weiter, weil Sie sagen, es ist auch notwendig, der Natur Rechte zu geben und diese ins Grundgesetz einzuführen. Die Natur soll, ich überspitze das mal, die Natur soll klagen können. Die Natur soll ein subjektives Recht haben. Warum ist das notwendig? Das ist ja zunächst mal sehr gegen die Intuition.
Es ist gegen die Intuition, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir werden uns aber relativ schnell daran gewöhnen, genau wie wir uns ja im ökonomischen Bereich auch daran gewöhnt haben, dass Aktiengesellschaften oder GmbHs Rechte und auch Grundrechte geltend machen
juristische
können.
Juristische Personen.
Ja. Juristische Personen. Wenn man das sich anschaut, diskutieren wir diese Rechte der Natur seit etwa 50 Jahren. Und das Ganze hat jetzt nochmal einen Schub bekommen, weil eben die Verfassung von Ecuador dort im Artikel 10 und 71 folgende die Rechte der Natur und von Ökosystemen anerkennt. Und jetzt stellt sich die Frage, brauchen wir sowas auch? Und da würde ich sagen, unterscheiden wir einfach in der Begründung dieser Rechte der Natur zwischen einer abstrakten Begründung und einer konkreten. Die abstrakte Begründung geht dahingehend, dass man schlicht und ergreifend sagen kann, wir brauchen diese Rechte, um uns selbst zu beschränken. Und deswegen erkennen wir den Eigenwert der Natur an und tun das eben deswegen, damit wir, das ist ja auch ein ökologisches Bild, nicht an dem Ast sägen, auf dem wir eben auch selbst sitzen.
Das Wort von den Lebensgrundlagen.
Das Wort von den Lebensgrundlagen. In den 80er Jahren hat man sich hier hinter zwei Positionen sehr stark verschanzt. Nämlich, man hat gesagt, entweder Ökozentrismus oder Anthropozentrismus. Aber wir brauchen nicht eine ökozentrische oder eine anthropozentrische, sondern wir brauchen eine konkret ökologische Rechtsordnung.
Ist das ja ein ganz schöner Gedanke zunächst mal, dass wir mit der Natur in eine Rechtsgemeinschaft eintreten. Da könnte man schon fast an Ernst Bloch denken. Aber wie soll denn das funktionieren konkret?
Ja, also ich denke, dass
als gleichberechtigte Partner.
Ja, also ich glaube, das führt eben so ein bisschen zu der konkreten Begründung dieser Rechte. Denn wir müssen uns ja klar machen, wenn wir Konflikte in unserer Gesellschaft haben zwischen sozialen Interessen, ökonomischen und ökologischen Interessen, so können wir Menschen mit unseren Grundrechten unsere sozialen Interessen durchsetzen gegen die Natur. Und die juristischen Personen des Wirtschaftsrechts können ihre ökonomischen Interessen durchsetzen gegenüber der Natur. Aber die Natur hat keine Rechte. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, gehen wir doch einfach hin und geben ihr Rechte, damit wir so etwas wie Fairness oder wir Juristinnen und Juristen würden sagen, juristische Waffengleichheit herstellen, um diese Konflikte prinzipiell auszufechten.
Ja, aber die Natur kann ja nicht vor Gericht gehen. Wie läuft das dann? Über die Verbände oder wie wollen Sie das organisieren? Ja.
Ich würde sagen, wir nutzen etwas, was wir schon die ganze Zeit machen, nämlich die Regelung des Artikel 19 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da steht drin, dass juristische Personen, also soziale und ökonomische juristische Personen, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, sich auf Grundrechte berufen können, soweit diese Grundrechte auf diese ökonomische juristische Person anwendbar sind. Und hier erkennen wir jetzt auch ökologische Personen an. Das ist eine Sache, die dann der Gesetzgeber ausgestalten muss.
Also wer da klageberechtigt ist.
Wer da klageberechtigt ist und wer zunächst mal Person ist. Es ist genau wie im Gesellschaftsrecht, also im ökonomischen Wirtschaftsrecht. Wir werden eine ganze Reihe von unterschiedlichen ökologischen Personen kennen. Tiere, individuell anerkannt. Bei Pflanzen könnte man sagen, dass wir charismatische Pflanzen oder Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind, dass wir die auch als ökologische Personen anerkennen, währenddessen wir beispielsweise bei nicht charismatischen Pflanzen sagen, die rechnen wir einem Ökosystem zu, dass wir als ökologische Person anerkennen.
Wer handelt sowas aus dann?
Also prinzipiell wäre das ja dann zunächst mal ein Fluss oder eine Landschaft, wie das auch in anderen Rechtsordnungen schon gemacht wird. Man muss dann wiederum Vertretungsmöglichkeiten dafür schaffen. Aber das ist auch nichts Neues. Das machen wir bei Menschen, die vertreten werden müssen, bei Minderjährigen. Wir machen das bei Vertretungsmacht im ökonomischen Bereich und auch im ökologischen. Und auch hier hat der Gesetzgeber eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, das zu gestalten. Von der individuellen Vertretung, dass man es einer bestimmten Person oder einem Verband zuweist, oder bis hin zur Popularklage. Wenn Sie daran denken, dass wir öffentliche ökologische Güter, wie beispielsweise die Luft, wie beispielsweise das Klima, wie beispielsweise das Wasser, natürlich auch zu einer ökologischen Person erklären können.
Das heißt, wenn wir jetzt die Natur zu einem Rechtssubjekt erklären in diesem neuen Artikel 20b, Ihrer Idee nach, dann müsste der Gesetzgeber gleichzeitig erklären, wer in diesem Fall vertretungsberechtigt ist. Also ob das der BUND ist oder wie auch immer. Das wären dann die nachfolgenden Gesetze, die aus einem solchen Verfassungsauftrag folgen würden.
Selbstverständlich. Und das haben wir ja nichts anders wie im Aktiengesetz, im GmbH-Gesetz, im Handelsgesetzbuch auch. Wir machen das Gleiche, nur wir machen das ökologisch. Das ist ungewohnt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber wir werden uns da schnell dran gewöhnen.
Man könnte jetzt sagen, mythisieren wir die Natur damit nicht, wenn wir ihr subjektive Rechte geben, ist das nicht eine romantische Auffassung von Natur? Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ist das nicht möglicherweise einfach nur ein juristischer Trick? Also ich habe in einer Schrift von Ihnen, die ein bisschen weiter zurückliegt, gefunden, den Gedanken, dass wenn die Natur subjektive Rechte hat, wenn wir sie also auf welche Art auch immer klageberechtigt machen, dass dann die Konflikte zwischen Natur und Wirtschaft, zwischen Wachstum und Bewahrung der Lebensgrundlagen, dass die dann einfach klarer verhandelt und auch, dass über die klarer gestritten werden kann. Dass dann also im Grunde Natur und Gesellschaft fast wie in einem öffentlichen Privatrecht, ich sag's mal paradox, gegeneinander klagen und aushandeln müssen.
Also prinzipiell zu dieser Remythisierung der Natur ist natürlich zu sagen, das wird dann vertreten, das ist eine Mythisierung der Natur. Seltsamerweise sagt das niemand, wenn es um die Ökonomie geht. Niemand sagt, wir mythisieren das Kapital, wenn wir eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft haben. Ganz konkret ist es selbstverständlich so, eine liberale Gesellschaft entwickelt sich weiter über die Konflikte, die sie selbst austragen muss und die wir ins Recht übersetzen. Das schafft die Dynamik und das schafft dann auch die ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Wir streiten uns um so vieles, wir können uns dann auch um die wichtigen Dinge streiten, nämlich um die Ökologie.
Das heißt, wir müssen eine Arena für den Streit herstellen.
Selbstverständlich. Und die sind Gerichte.
Sie gehen in der Skizze einer neuen ökologischen Verfassung oder ökologisierten Verfassung sehr ins Detail auch der Staatsorganisation. Sie schreiben den unterschiedlichen Verfassungsorganen, also Regierung, Parlament, Bundesrat, jeweils bestimmte spezifische ökologische Pflichten und Rechte zu. Da wollen wir jetzt nicht so sehr in die Einzelheiten gehen, da wird es dann sehr technisch, denke ich. Aber eine Frage in dem Zusammenhang hätte ich dann doch noch. Wie wird in einer solchen Verfassung das Problem gelöst, vor dem wir ja öfter stehen, nämlich dass es schwierig ist, in parlamentarischen Systemen, die mit Parteien operieren, sowas wie Langzeitverantwortung zu übernehmen? Das wäre meine eine Frage. Und das andere, wie schaffen wir es, dass die wissenschaftliche Expertise, so frei nach der Forderung von Fridays for Future, Follow the Science, dass die eine stärkere verfassungsrechtliche Position bekommt und nicht nur als Berater weiterhin funktioniert?
Ja. Also ich denke, es ist ganz zentral, nicht nur den Grundrechtsteil, sondern auch das Staatsorganisationsrecht umzugestalten. Und dafür sollten wir zunächst mal in die Staatsfundamentalnorm, die wir haben, den Artikel 20, neben der Demokratie, dem Rechtsstaat, dem Sozialstaat, dem Republikbegriff und dem Föderalismus die Ökologie aufnehmen, damit die auch zur juristischen, verfassungsrechtlichen DNA unserer Staatsorganisation gehört und überall eben Ausdruck verleiht. Und deswegen ökologische Funktionen, wie Sie gesagt haben, für alle Verfassungsorgane im parlamentarischen Regierungssystem. Ihre zweite Frage mit Blick auf die Probleme der Langzeitverantwortung und der Expertise und man kann noch vielleicht hinzufügen die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger auch sich mehr in der Gesetzgebung organisieren können, da müssen wir unsere Verfassung umgestalten. Also niemand hindert uns, in das Parlamentsrecht hineinzuschreiben, dass einmal im Jahr eine ökologische Haushaltsdebatte stattfindet, in der die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler die ökologischen Richtlinien der Politik vorstellt. Niemand hindert uns, dass der Bundestag eine Umweltbeauftragte institutionalisieren muss und kann, die ganz analog zum Wehrbeauftragten hingeht und die parlamentarischen Kontroll- und Untersuchungsfunktionen ökologisiert und zwar auch professionalisiert. Wir können den Umweltausschuss des Deutschen Bundestages neu besetzen. Nicht nur Parlamentarier, sondern hier, das ist die Expertisefrage, hier eben auch prinzipiell ehrenamtliche Mitglieder vertreten sehen, die von Umweltverbänden, die anerkannt sind, oder der Nationalen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt werden.
Und nicht diese ohnmächtigen Räte, die wir jetzt bis jetzt haben, sondern die hätten dann richtig eine verfassungsmäßig abgesicherte Funktion in einem solchen System.
Ja, eine Ökologisierung des Grundgesetzes muss das Grundgesetz nicht neu erfinden, aber jede einzelne Struktur, die wir im Grundgesetz haben, eben eine ökologische Funktion eben auch zuweisen.
Es klingt nach sehr viel mehr Staat in Zukunft. Wie befreunden wir uns als Gesellschaft mit dieser Vorstellung, dass wir sehr viel mehr Regulierung haben werden? Dieser Abschied von einem Staat, der, wie sagte Frau Merkel, marktkonforme Demokratie. Wir brauchen also eine Demokratie, die das Verhältnis von Gesellschaft und Natur gestaltet. Und das heißt aber sehr viel mehr Recht, sehr viel mehr Detail, sehr viel mehr Staat. Nicht nur die Freien Demokraten werden da nicht begeistert sein.
Ja,
aber also wie befreunden wir uns damit?
Ja, also ich glaube, indem wir einfach mal die Realitäten sehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Land, in dem wir einen schwachen Staat haben. Ein schwacher Staat, also ein demokratisches Gemeinwesen, das schwach ist, ist auch nicht die Vorstellung des Grundgesetzes. Und vor dem Hintergrund würde ich auch noch nicht mal sagen, dass dieser Verfassungsentwurf, der ja auch viele Anregungen der Bürgerrechtsbewegung in der DDR und dann auch in der jungen Bundesrepublik aufnimmt, es liegt alles auf dem Tisch, wir brauchen es nur noch zusammenzusetzen, dass ein solcher Verfassungsentwurf nichts Neues schafft, in dem Sinne, dass es revolutionär umstürzend ist, dass wir neue Institutionen kommen. Aber es ist nicht zu viel verlangt, wenn ein funktionierender Verfassungsstaat jede Verfassungsorgan auf die Ökologie achtet. Das ist eine Sache, die wir einfach vor dem Hintergrund der anthropozänen Herausforderung, vor denen wir stehen, brauchen.
Wenn man auf die Geschichte guckt, neue Verfassungen gehen normalerweise aus Kriegen oder aus gewalttätigen Auseinandersetzungen hervor. Glauben Sie an eine friedliche Revolution in dieser Hinsicht?
Ja, sagen wir so friedlich ist diese Revolution ja gar nicht, wenn wir uns anschauen, dass eben die anthropozänen Krisen vor allem von uns im globalen Norden ausgelöst, im globalen Süden bereits längst vorherrschen. Der Hintergrund, vor dem man einfach jetzt die Ökologisierung der Verfassung diskutieren muss, der scheint friedlich, wenn man jetzt an den Krieg zwischen Menschen sich anschaut, aber er ist nicht friedlich mit Blick auf die Veränderung unserer Welt durch die Natur, die nichts anderes tut, als unser Handeln der nördlichen Hemisphäre wiederzuspiegeln.
Können wir für diese Verfassungsrevolution aus der Geschichte der Verfassungsrevolutionen etwas lernen?
Ja, ich denke schon. Es hat immer damit begonnen, dass Leute Rechte eingefordert haben. Und wir haben nun eine sehr aktive Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, auch eine sehr aktive ökologische. Und mich wundert halt, dass die nicht mehr ihre Rechte einfordern. Klar, man hat das Recht zu demonstrieren und die Meinung zu sagen, aber ein Aktivismus, der ökologisch ist, der setzt auch auf juristische Mittel. Und da sind wir wieder am Anfang, nämlich bei der Frage der Forderung nach ökologischen Rechten. Und das ist auch eine Sache, die man doch Fridays for Future empfehlen kann. Ja, fordert ökologische Rechte ein. Und dann wäre es gut, wenn einige von euch, vielleicht sogar viele, Jura studieren. Sie werden dann exzellent an den juristischen Fakultäten dieser Republik ausgebildet. Und dann reformieren sie, transformieren sie ökologisch unsere Verfassungsordnung und das Grundgesetz.
Ihre Studenten, sind die begeistert von solchen Sachen?
Die Diskussion um die Frage Digitalisierung und Ökologisierung unserer Gesellschaft, wenn das besprochen wird im Staatsorganisationsrecht, in der Grundrechtsvorlesung, ist die Beteiligung und die Diskussion am stärksten da. Das zeigt auch, dass sich die Studierenden für die richtigen Themen interessieren und da kann man nur sagen, gestaltet es um.
Ist die juristische Brisanz Ihrer Beobachtung nach bei den Politikern schon angekommen?
Ich glaube, das ist deswegen nicht der Fall, weil wir ja eine Verfassungsordnung haben, die die juristische Brisanz aus der Auseinandersetzung rausnimmt, weil wir keine ökologischen Rechte haben. Aber es ist doch ganz klar, dass ein juristisch gut informierter Aktivismus der Stachel im Fleisch der Politik ist.